Der Text zu unserer Predigt heute, der steht in Matthäus Kapitel 13. Das ist dieses lange Kapitel über die Gleichnisse, die Jesus hier an einem Streifen erzählt hat. Und wir lesen heute zwei Gleichnisse zusammen, das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Das geht in Vers 31 los. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Am nächsten Sonntag bin ich gerade wieder dran und da, nur dass Sie schon Bescheid wissen, da nehmen wir wieder zwei Gleichnisse zusammen, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Und der Titel heißt dann Schatz und Perle, alles oder nichts. Also heute Senfkorn und Sauerteig, kleine Ursache, große Wirkung. Einkaufen, das ist nicht so mein Ding. Das überlasse ich in der Regel gern meiner Frau. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann macht sie das tatsächlich nicht nur mir zuliebe. Das mit dem Einkaufen, das ist nicht so meine Sache. Aber es gibt einen Laden, den ich immer überaus gern betrete. Das ist der Blumenladen. Ich habe zwar alles andere als einen grünen Daumen, den hat bei uns auch ausschließlich meine Frau, aber in einem Blumenladen, da duftet immer alles so schön. Und alles leuchtet in den tollsten Farben. Da komme ich mir dann vor wie mitten in der Natur. Diese unendlich vielen Grüntöne, grün ist meine Lieblingsfarbe, das Veilchenblau, das Fuchsienrot, das Zitronengelb, das Edelweiß, einfach wunderbar. Am liebsten würde ich den ganzen Laden auf einmal aufkaufen und nach Hause nehmen, aber das geht natürlich nicht. Wo soll ich die Pflanzen transportieren und wo soll ich sie in unserer Wohnung alle unterbringen? Allerdings, einen Weg gäbe es, schon den Blumenladen zu mir nach Hause zu befördern. Ich müsste mir einfach von jeder Pflanze, die dort rumsteht, den entsprechenden Samen geben lassen. Ein Samenkörnchen von der Rose, eins von der Nelke, eins von der Tanne, eins von der Palme. Hunderte von Pflanzen zusammengepfercht in einer kleinen Tüte voller Samen. So kann ich den Blumenladen locker nach Hause mitnehmen. Das Gewächshaus in der Hosentasche sozusagen. Ein Blumenladen en miniature. Ein unscheinbares, klitzekleines Samenkorn. Und was steckt da drin? Etwas ganz Fantastisches. Eine farbenfrohe Blume, ein prächtiger Strauch, ein mächtiger Baum. Wenn man es noch nicht weiß, dann muss man es einfach abwarten, was draus kommt. Kleine Ursache, große Wirkung. Und genau auf diesen Zusammenhang weist Jesus in unserem heutigen Text hin. Und er wählt als Beispiel einen ganz besonders kleinen Samen, das Senfkorn. Das war der kleinste Same, den die Bauern oder die Gärtner damals in Palästina aussäten. Das war sogar sprichwörtlich. Mit dem kleinen Samen, des Senfkornsamen, gibt es eine ganze Reihe von Sprichwörtern, weil das eben der allerwinzigste war. Und so klein dieser Samen war, so überraschend groß war das, was daraus entstand. Eben nicht bloß ein bescheidenes Pflänzchen, nein, ein regelrechter Baum. Der konnte bis über 3 Meter hoch werden. Nicht nur so eine Senfstaude, sondern ein richtiger Senfbaum mit Ästen und Zweigen und Blätterwerk, das Schatten spendete. Jesus sagt, da kommen dann die Vögel und lassen sich drin nieder. Das sieht man dem Senfkorn wahrhaftig nicht an. Der Gärtner, also der Fachmann, der wusste natürlich, was ihm da blühte, wenn er das Korn in die Erde steckt. Aber ich als Laie, ich gucke mir das Körnchen an und habe meine größten Zweifel, ob da überhaupt was Gescheites draus wird. Ich habe keine Ahnung von dem Potenzial, das in dieser Winzigkeit steckt. Und genauso, sagt Jesus, ist das mit dem Reich Gottes. Am Anfang ist es klein wie ein Senfkorn. Jesus weiß natürlich, was da drin steckt, was für eine Power in diesem Korn steckt. Jesus ist der Fachmann in Sachen Reich Gottes. Aber wussten das auch die Leute, die ihm zuhörten? Ich fürchte, nein. Das waren allesamt Laien, blutige Laien. Und sogar die Jünger waren unsicher und verwirrt. Die kannten Stellen aus dem Alten Testament, wo das Reich Gottes angekündigt wird. Und das soll ein Riesenreich sein, das alle anderen Reiche in Beschlag nimmt und zerstört und dann ganz alleine dasteht. Und die Leute stellten sich das so vor, dass das wie ein Blitz in unsere Welt einschlägt. Mit einem Schlag ist Gottes Reich da und das Römische Reich liegt zertrümmert am Boden und die ganze Welt ist erobert von Gott. Und dieses Reich würde alle Gottlosen vernichten und alle Frommen für ihre guten Taten belohnen. Das war die Vorstellung der Leute, das war ihre Hoffnung. Die hielten sozusagen nach einem ausgewachsenen Senfbaum Ausschau. Wenn Gott kommt, dann stellt er einfach gerade den Senfbaum hin. Und sie vergaßen, dass am Anfang des Senfbaums das Senfkorn steht. Sie wollten sozusagen ein volles Gewächshaus haben. Und was bekommen sie stattdessen? Ein Päckchen mit Pflanzensamen. Jetzt müssen sie erst mal gucken, wie sie mit dem fertig werden. Was der ausgewachsene Senfbaum repräsentiert, das ist klar. Das steht für das Reich Gottes in seiner vollen Größe. Das steht dafür, wenn einmal die ganze Welt nur noch einen König hat, einen guten König. Das steht dafür, wenn einmal die ganze Welt von Frieden und Gerechtigkeit beherrscht wird und sonst von nichts mehr, von keiner Bosheit, von keinem Übel. Es gibt ein ganz ähnliches Bild im Alten Testament. In Daniel 2, da sieht der König, und Daniel erklärt ihm das dann nachher, ein großes Standbild, goldener Kopf, dann kommt Silber, dann kommt Bronze, dann kommt Eisen und schließlich Ton. Und dann plötzlich bricht irgendwo von einer hohen Felswand ein kleiner Stein ab und rollt auf dieses Standbild zu und zerschmettert alles. Und dann heißt es, und am Schluss ist nur noch dieser Stein da, der wird riesengroß und hat alle anderen Reiche zerstört und jetzt regiert Gott allein. Das war die Erwartung der Juden. Und vielleicht haben sie bei diesem Bild vergessen, dass der Stein ja ganz klein losgeht. Sie sahen einfach den Schlusspunkt. Alle Reiche zertrümmert, nur noch dieses eine Reich da. Und der Stein wird am Ende auch wirklich ganz groß. Aber es begann ganz klein. Ein kleiner Stein rollt von irgendwoher auf das Standbild zu. Und im Grunde greift Jesus das hier auf in einem anderen Bild, eben dem Bild vom Senfkorn, das zum großen Senfbaum sich auswächst. Ja, und was repräsentiert denn nun das Senfkorn? Also nicht der ausgewachsene Baum, sondern das Senfkorn selber. Wie sieht das Reich Gottes im Mini-Format aus? Es gibt eine höchst interessante Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 20 und 21. Da fragen die Pharisäer, wann denn das Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt, und das ist jetzt total überraschend, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagt nicht, das kommt irgendwann, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Punkt. Mehr erklärt Jesus nicht. Mit anderen Worten, ihr müsst nicht auf irgendeinen fernen Tag warten, ihr müsst nicht nach irgendeiner anderen Person Ausschau halten, einer unbekannten Person, die noch nicht aufgekreuzt ist. Das Reich Gottes ist bereits da, es ist mitten unter euch. Ja, wo ist es denn? Jesus hat nichts weiter gesagt. Er hat keine Erklärung gegeben. Sollen Sie mal selber drüber nachdenken. Und vielleicht hat dem einen oder anderen Zuhörer plötzlich gedämmert, da, wo Jesus ist, da muss das Reich Gottes sein. Er ist mitten unter uns, er sagt, das Reich Gottes ist gekommen, das muss da sein, wo Jesus ist. Er ist in gewissem Sinn das Reich Gottes. Er ist Gott in Person, was er sagt, sind Gottes Worte, was er tut, sind Gottes Taten. Wo er ist, regiert Gott. Er verkörpert das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in dieser Welt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und sehen Sie, genau da steckt auch das Ärgernis, das Ärgerliche für seine Zuhörer. Jesus. Wir wissen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes. Wir wissen, der sitzt auf einem Thron im Himmel, aber das wussten die Leute noch nicht. Das sahen sie noch nicht. Jesus, mit dem soll das Reich Gottes gekommen sein? Wer war schon Jesus? Er war schon mal gar kein Theologe und kein Gelehrter. Er war der Sohn des Zimmermanns, dachten sie. Schlimmer noch, er war ein Mann aus Galiläa, aus dem heidnischen, verachteten Galiläa. In Johannes 7, da verteidigt Nikodemus Jesus. Und dann sagen die anderen Pharisäer und die anderen Leute vom Hohen Rat, die sagen, bist du etwa auch zu ihm übergelaufen? Forsche in der Schrift nach und dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Galiläa ist verachtet, da kommt keine Botschaft von Gott rüber zu uns aus Galiläa. Übrigens, es gibt einen Propheten aus Galiläa. Die Leute waren so verblendet, dass sie gar nicht dran dachten. Das waren ja die Schriftgelehrten, die hätten es doch wissen müssen. das ist Jona. Jona kommt aus Galiläa, aus Gathefer, das ist nur ein bisschen nordöstlich von Nazareth. Also, und das ist in den Augen der Juden in gewissem Sinn der wichtigste aller Propheten. Steht auch genau mittendrin in der jüdischen Abfolge der alttestamentlichen Bücher. Und weil er eben ganz aus dem Rahmen fällt. Er ist kein Wortprophet, er ist ein Tatprophet. Alle anderen, da haben wir ihre Reden, bei Jona haben wir seine Taten. Und deswegen ist er ein ganz besonderer. Und eigentlich hätten sie an den denken müssen, aber in ihrer Empörung gegen Jesus sagen sie, aus Galiläa kommt kein Prophet. Und nicht nur ist Jesus aus Galiläa, er stammt sogar aus Nazareth. Das ist noch schlimmer. Ein Mann aus Nazareth. Nazareth war der Inbegriff von Armseligkeit und Unwissenheit und Gottverlassenheit. In Johannes 1 wird beschrieben, wie erst Philippus zu Jesus kommt. Jesus ruft ihn in seine Nachfolge und er wird sein Jünger. Und Philippus ist so begeistert, dass er gleich hingeht und seinem Freund Nathanael sagt, du, wir haben den gefunden, der im Alten Testament angekündigt ist. Jesus, der Mann aus Nazareth. Und wissen Sie, wie Nathanael reagiert? Aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Sehen Sie, Nazareth war verrufen. Nazareth war keine religiöse Stadt, da kam nichts von Gott her. Das Interessante ist, dieser Nathanael war selber ein Galiläer. Er kam also selber aus einer verrufenen Ecke. Er war selber einer von denen, die nicht hoch angesehen waren. Und er kam aus Kana, das ist die Stadt, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Aber Nazareth hatte offensichtlich innerhalb von Galiläa noch einen ganz besonders schlechten Ruf. Das Qualitätsmerkmal Nazareth, das war ganz unten angesiedelt. Und deswegen, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aus Nazareth kommt kein Prophet, geschweige denn der Messias. Mit Jesus konnten die Leute nichts anfangen, nur schon, weil er aus dieser Ecke stammte. In ihren Augen war er ein unbrauchbarer Stein, mit dem sie, die selbsternannten Bauherren des Reiches Gottes, nichts anfangen konnten. Das konnten sie nicht in ihr System einbauen, diesen Stein. Den haben sie aussortiert, weggeworfen, unbeachtet liegen lassen. Jesus so unscheinbar wie ein Senfkorn. Wie soll daraus etwas Großes entstehen? Und es kommt noch schlimmer für Jesus. Er ist nicht nur unscheinbar, er verschwindet ganz und gar. Im Grab, hinter dem davorgerollten Stein. Jesus sagt mal, das Weizenkorn wird in die Erde gelegt. Es muss in die Erde gelegt werden, damit es Frucht bringt. Weizenkorn, Senfkorn, das ist ja ganz nah beieinander, ist das Gleiche. Das verschwindet in der Erde. Und dann ist erstmal überhaupt nichts mehr davon zu sehen. Das war der absolute Tiefpunkt. Buchstäblich unter der Erde und im übertragenen Sinn. Jetzt war Jesus endgültig unsichtbar. Weg war das Senfkorn. Jetzt hat wirklich niemand mehr was von ihm erwartet, nicht mal mehr die Jünger. Ja, und wenn wir uns die Anhänger von Jesus ansehen, die großen 12 Apostel, die waren in den Augen der jüdischen Führer, des jüdischen Establishments, genauso verachtenswert wie Jesus. Erstens kamen die fast alle auch aus Galiläa, genau wie ihr Meister. Zweitens waren die genauso ungebildet, Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus, die vier wichtigsten Jünger, waren allesamt Fischer, keine studierten Leute. Und wenn man die angesehen hat, dann hat man sich gedacht, ja, durch deren Mithilfe soll das Reich Gottes entstehen? Das muss ja ein Witz sein. Das geht ja gar nicht. Sehen Sie, das ist der Anfang der Geschichte mit Jesus und seinen Jüngern. Das ist der Anfang des Senfkorn. Ein belächeltes, ein verachtetes, ein angefeindetes Häuflein. Ein Senfkorn sozusagen. Nicht mehr als ein Senfkorn. Übrigens gab es damals viele ähnliche Gruppen und Grüppchen in Palästina. Viele selbsternannte Führer mit ihren Anhängern. In etwa in dem Bereich 100 Jahre vor und 100 Jahre nach Christus gab es in Palästina mindestens 10 messianische Bewegungen, von denen wir noch wissen. Zur Zeit, als Jesus geboren wurde, da gab es einen Judas, den Galiläer, der führte einen Aufstand an. Er scheiterte. Während des jüdisch-römischen Krieges, also 66 bis 70 nach Christus, da wurde Menachem, der Anführer der sogenannten Sikarier, der Dolchmänner, die gegen die Römer kämpften. Und er war ein angeblicher Messias. Was geschah mit ihm? Er wurde von einer rivalisierenden jüdischen Gruppe getötet, gescheitert. Er hatte einen Nachfolger, Eleasar, der zog sich auf die feste Masada zurück, und hat dort schließlich, als die Römer immer näher rückten mit dem Wall, den sie da hochgezogen haben, hat er schließlich Selbstmord begangen mit allen anderen oben auf der Festung, um der Gefangennahme durch die Römer zuvorzukommen. Das war 72 nach Christus. Und etwa 100 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war, da trat in Palästina dieser Simon bar Kochba auf. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. Viele Juden dachten, das ist der Messias. Sogar Rabbi Akiva, der wichtigste Rabbiner jener Zeit, hielt ihn für den Messias. Und bar Kochba stellte sich an die Spitze eines Aufstandes gegen die Römer. Und die Römer walzten alles mit brutaler Härte einfach nieder. Wieder war ein Messias gescheitert. Ein Messias nach dem anderen ging unter. Jesus hat sich zunächst nicht abgehoben von denen. Es waren Senfkorn, so klein wie die anderen. Aber nur einer von all diesen blieb bestehen, der echte Messias, der, den wirklich Gott gesandt hat und der sich nicht selber gesandt und auf den Thron gehievt hat. Ja, und nun schlagen wir die Apostelgeschichte auf. Inzwischen ist Jesus auferstanden. Er hat das Grab leer zurückgelassen. Der weggeworfene Stein ist zum Eckstein geworden. Jesus sitzt wieder auf seinem angestammten Platz auf dem Thron Gottes im Himmel. Jesus hat von dort aus den Heiligen Geist geschickt zu seinen Anhängern. Petrus hat vor Tausenden von Festpilgern eine unerhörte Predigt gehalten, eine Predigt mit durchschlagendem Erfolg. 3000 Zuhörer haben an einem Tag eine Lebenswende vollzogen, hin zu Jesus. Sie ließen sich überzeugen und sie ließen sich taufen. Und dann heißt es dort im Kapitel 2, Apostelgeschichte 2 am Ende, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und 2 Kapitel später, Kapitel 4,4 lesen wir, die Zahl der Christen wuchs auf etwa 5000 an. Und nochmals 2 Kapitel später, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich, Kapitel 6,1. Und dann Vers 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Der Senfbaum wächst und wächst und wächst. Den Gegnern wird es unheimlich. Sie verbieten Petrus und seinen Mitarbeitern das Wort, sie sperren sie ins Gefängnis, sie lassen sie auspeitschen. Aber die lassen sich nicht beirren. Die sagen sich, der Senfbaum, den hat doch Gott gepflanzt und der muss doch wachsen und wir wollen dafür sorgen, dass er wächst. In Apostelgeschichte 4, Vers 13, da heißt es, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Die Verwunderung der führenden Theologen, die ist mit Händen zu greifen. Da war doch am Anfang nur so ein Senfkorn, das war doch sozusagen nichts. Wo kommt denn jetzt plötzlich dieser Baum her, nicht? Und wie können wir das jetzt noch stoppen, dieses Wachstum? Oder denken wir an Paulus. Etwa im Jahr 46 fängt Paulus an, im Römischen Reich umherzureisen, mit dem Evangelium im Gepäck. Er geht in die Synagogen und weist anhand des Alten Testaments nach, dass Jesus der Messias ist. Immer wieder lassen sich einige von seinen Landsleuten überzeugen. Er geht auf die Marktplätze der großen Städte und diskutiert mit allen, die er dort antrifft, Männer und Frauen, Handwerker und Philosophen. Und überall gibt es Einzelne, die sich von ihrer heidnischen Religion abwenden und dem lebendigen Gott zuwenden. Innerhalb von 20 Jahren unternimmt Paulus 4 ausgedehnte Reisen. Ich meine, es ist nicht die Schiffsreise, ich meine, die 4. wäre dann die, wo er wahrscheinlich noch bis nach Spanien gekommen ist. Und als er schließlich, wahrscheinlich im Jahr 67, also gut 20 Jahre, nachdem er gestartet hat, unter Kaiser Nero den Märtyrertod stirbt, da gibt es im ganzen Mittelmeerraum christliche Gemeinden. In Kleinasien, in Griechenland, in Italien und eben wahrscheinlich auch in Spanien. Es gibt Gemeinden in allen wichtigen Metropolen. In Caesarea, in Antiochia, in Ephesus, in Athen, in Korinth, in Rom und natürlich auch in Jerusalem. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und das, obwohl Paulus ja auf seinen Reisen permanent vom Tod bedroht wurde. Er zählt das selber mal auf. Er litt Hunger, Durst und Kälte. Er wurde schiffbrüchig. Er wurde von Räubern bedroht. Die Gegner des Evangeliums schmiedeten Mordkomplotte gegen ihn. Wiederholt wurde er inhaftiert, geschlagen, ausgepeitscht, einmal sogar gesteinigt. Und trotzdem reiste dieser Mann unermüdlich kreuz und quer durchs Römische Reich und predigte den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Die Geschichte von Paulus in der Apostelgeschichte, das ist ganz einfach die Geschichte eines Senfkorns, das zu einem großen Baum heranwächst. Also nicht Paulus, der da groß herauskommt, aber die Gemeinden, die er gründen konnte. Und was da alles entstanden ist, das ist der Senfbaum, der heranwächst. Die Geschichte des Evangeliums, wie Paulus sie erleben durfte, das ist die Geschichte des Senfkorns, das zum Senfbaum wird. Und das fing immer wieder nach dem gleichen Muster an, ganz unscheinbar. Und immer wieder wurde etwas Großes daraus, manchmal in kürzester Zeit. Wie Paulus in Philippi, nach Philippi kommt, in Mazedonien, Apostelgeschichte 16, da trifft er am Fluss, an der jüdischen Gebetsstätte, gerade mal eine Handvoll Frauen. Das sind eben jüdische Frauen und mit denen versucht er erstmal den Kontakt. Die haben ja schon vom Alten Testament her einen Hintergrund, wo man aufbauen kann. Und unter diesen Frauen ist eine einzige, die zum Glauben kommt, Lydia. Ist nicht gerade berauschend. Kleiner Anfang, senfkornmäßig. Und es kommt noch übler. Paulus und sein Mitarbeiter Silas werden inhaftiert, werden mit der Rute geschlagen, werden ins Gefängnis gesperrt, die Füße in den Block. Was soll jetzt noch laufen? Das Senfkorn ist mal wieder in der Versenkung verschwunden. Aber dann kommt Paulus durch eine spektakuläre Rettungsaktion Gottes aus dem Gefängnis frei. Sie wissen ja, das Erdbeben. Und der Aufseher wird auf ebenso spektakuläre Weise Christ. Und dann steht Folgendes da am Ende des Kapitels. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Hey, hier heißt es die Geschwister. Sie trafen sich mit den Geschwistern. Was sind denn das für Geschwister? Natürlich nicht leibliche Brüder und Schwestern von Lydia, das sind Christen, die Mitchristen. Also haben sich in kürzester Zeit und trotz denkbar ungünstiger Umstände eine ganze Reihe von Philippiern, oder wie man das sagen will, bekehrt. Nicht Philippinen, das passt nicht, aber Philippier vielleicht, ja. Das Senfkorn hat sich zu einer Senfstaude gemausert. In den ersten 3 Jahrhunderten brachen im Römischen Reich immer wieder schwere Christenverfolgungen los. Tausende wurden umgebracht, oft auf so grausame Weise, dass man die Berichte kaum lesen mag, die uns da überliefert sind. Am schlimmsten war es unter den Kaisern Diokletian und Maximian. Der Kirchenhistoriker Eusebius, der lebte im 3., 4. Jahrhundert, der berichtet zum Beispiel, jetzt nur mal ein paar Sachen, dass die christliche Stadt in der christlichen Stadt Eumenia, das war eine Stadt, die bestand damals dann schon fast nur aus Christen, da wurden einfach sämtliche Einwohner verbrannt. Und in Thebais, einer anderen Stadt, wurden so viele Christen hingerichtet, sagt er, dass das Schwert des Richters stumpf wurde und die Henkersknechte sich vor Ermüdung gegenseitig ablösen mussten. Was ich hier schreibe, das ist alles von Eusebius, was ich hier so zitiere. Die Fantasie der Feinde der Christen kannte keine Grenzen. Den einen brach oder zerriss man die Beine, anderen schnitt man Nase und Ohren ab, stach ihnen die Augen aus. Wieder andere schickte man mit zertrümmerten Knien in die Bergwerke oder warf sie im Amphitheater den wilden Tieren vor. Den einen verstümmelte man die Genitalien, anderen goss man flüssiges Blei den Rücken hinunter. Ich lese ganz schnell, damit Sie nicht alles hören. Eusebius hat diese blutigen Jahrzehnte selber noch miterlebt. Das war genau die Wende vom 200, Anfang 300, also 3. auf 4. Jahrhundert. Und er hat diese ganze Wende miterlebt, bis hin dann zur Anerkennung der Kirche. Und deswegen konnte er das aus eigener Anschauung berichten. Diokletian verfügte zum Beispiel die Zerstörung sämtlicher Kirchen und die Vernichtung aller Bibeln. Wer eine Bibel besaß, wurde so lange gefoltert, bis er sie herausgab. Dann mussten auf einen Erlass hin alle Kirchenführer inhaftiert werden. Eusebius berichtet, dass in Karthago dieser Diokletian so viele Bischöfe und Presbyter und Diakone und überhaupt Bibelbesitzer in die Kerker warf, dass für Kriminelle gar kein Platz mehr im Kerker war. Der Kaiser ordnete Folter und Tod für alle Christen an, die nicht bereit waren, den heidnischen Göttern zu opfern. Und jetzt sehen Sie mal, trotzdem blieb die Gemeinde bestehen. Trotzdem wurde die Bibel weiterhin fleißig abgeschrieben. Alle Versuche, das Christentum auszulöschen, schlugen fehl. Die Kaiser haben es immer wieder versucht und keiner hat es geschafft. Jesus hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Matthäus 16, 18. Ich werde meine Gemeinde bauen und weil Jesus sie baut und er ist stärker als alle anderen, deswegen kann keine Macht gegen die Gemeinde und ihr Wachstum aufkommen. Die Gemeinde im Römischen Reich, die blieb nicht nur bestehen, die wuchs geradezu unglaublich an. Man schätzt, dass die Wachstumsrate in den ersten 300 Jahren, also praktisch in der Zeit, bis es dann anerkannt wurde, 313 unter Konstantin dem Großen wurde es dann offiziell anerkannt. Und Ende des 4. Jahrhunderts, 390 rum, wurde unter Theodosius wurde es dann Staatsreligion. Aber in diesen Jahren der Verfolgung, den ersten 300 Jahren, da schätzt man, dass die Wachstumsrate pro Jahrzehnt 40% betrug. Das bedeutet, dass es im Jahr 313, eben als es dann endlich anerkannt wurde, zwischen 6 und 7 Millionen Christen im Römischen Reich gab. Manche schätzen sogar 10%. Das wären 10% der Gesamtbevölkerung. Die Gesamtbevölkerung waren etwa 60 Millionen im Römischen Reich. Und andere schätzen, dass sogar 10 Millionen da schon Christen waren. Wissen Sie, das sind phänomenale Zahlen angesichts dieser Unterdrückung und überhaupt in dieser kurzen Zeit. Trotz all der Widerstände war aus dem Senfkorn ein richtig großer Baum geworden. Sie haben sicher diesen berühmten Satz vom Kirchenvater Tertullian schon mal gehört, das ist jetzt aus dem 2., 3. Jahrhundert, etwas früher. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das haben die Leute so erlebt. Same, Senfkorn, Wachstum, das sind die gleichen Stichworte, die Jesus geliefert hat. Viele Heiden wurden gerade deshalb Christen, weil sie den Märtyrertod der Christen miterlebten und einfach überwältigt waren von der Standhaftigkeit und von dem Mut und von der Treue, die diese Christen ihrem Herrn gegenüber bewiesen haben. Ja, und so könnte man jetzt durch die ganze Geschichte gehen. Man könnte in unserer neueren Zeit den Marxismus und Leninismus ansehen, der sich alle Mühe gegeben hat, in der Sowjetunion alles Christliche auszumerzen. Kaum war die Sowjetunion abgeschafft, da sprießen die Kirchen, auch die Evangelikalen, plötzlich wieder aus dem Boden. Man könnte nach Albanien gehen, das war der einzige komplett atheistische Staat, da gab es überhaupt nichts Christliches mehr. Und kaum kam die Wende, der Kommunismus abgeschafft, mit einem Mal entstanden dort weiß ich wie viele christliche Werke und überall tauchten Christen auf, die einfach sozusagen im Untergrund weiter an Jesus geglaubt hatten. Man könnte nach China schauen, wo sich Mao Zedong alle Mühe gegeben hat, alles Christliche auszurotten. Und heute hat man nicht nur Hunderttausende, sondern einige Millionen wahrscheinlich von Christen in China. Und man könnte nach Nordkorea gehen, genauso atheistisch. Und trotzdem liest man ständig von Christen dort, auch wenn sie dann verfolgt werden. Man könnte in einige muslimische Länder gehen, wo große Dinge geschehen und Menschen zu Jesus finden, Muslime zu Jesus finden, trotz all dieser Anfeindung bis hin, dass ihnen die Familie weggenommen wird, die Arbeit weggenommen wird, vielleicht sogar das Leben genommen wird. Immer und immer wieder wuchs und wächst überall dort aus einem Senfkorn ein Senfbaum heran. Darf ich Ihnen ein Buch empfehlen? Ich habe heute keine PowerPoint-Präsentation gemacht, habe ich gedacht, bringe ich dafür zwei Bücher mit. Kennt das jemand? Bis an die Enden der Erde. Das ist von Ruth Tucker, aus dem Englischen übersetzt. Untertitel Missionsgeschichte in Biografien. Also wenn Sie sich ein Buch zulegen möchten, das sich wirklich lohnt, dann das hier. Das liest sich wie ein Krimi. Das ist nicht, liest sich nicht nur wie ein Krimi, das ist ein Krimi. Da sind wirklich unglaubliche Geschichten drin. Man kann das fast nicht mehr aus der Hand legen, egal wo man es aufschlägt. Jedes einzelne Kapitel bietet eine neue Senfkorn-Senfbaum-Story. Und das Buch als Ganzes hinterlässt einen überwältigenden Eindruck von dem, was Gott mit einzelnen Menschen und durch einzelne Menschen machen kann, die ihr Leben von Gott gestalten lassen. Und wie in dieser Welt eben der Senfbaum größer und größer geworden ist. Ich lege das nachher dahin, können Sie gerne reingucken. Es sind lauter kleine kurze Kapitel über einzelne Gestalten aus der Missionsgeschichte, aber alle ganz toll erzählt und einfach unheimlich ermutigend. Ein Beispiel möchte ich Ihnen noch erzählen, und zwar eins, das jetzt nicht in diesem Buch steht. Das Buch lesen Sie ja dann alle selber. Das Beispiel von Ursula Wiesemann und den Kaingang-Indianern in Brasilien. Ich habe vor ein paar Jahren, ich kannte Ursula Wiesemann schon vom Namen her und ist eine der ersten deutschen Wycliffe-Missionare gewesen, eine Frau, Professor, Doktor, ein ganz gelehrtes Haus, hat 100 Bücher geschrieben und hat eben unter anderem 20 Jahre etwa in Brasilien unter den Kaingang-Indianern gearbeitet. Vor ein paar Jahren bin ich ihr begegnet und habe sie erzählen hören über diese Sache. Da war sie schon fast 80 und es ist total bewegend gewesen. Als Frau Wiesemann dorthin kam, 1958, da war der Stamm der Kaingang-Indianer vom Aussterben bedroht. Es waren noch so 5.000, vielleicht 6.000 Stammesangehörige, aber die noch da waren, waren über ein weites Gebiet verstreut und waren alle so entmutigt, dass sie nicht mehr weiterleben wollte. Sie sagte, wenn jemand krank wurde, da hat er sich auf sein Lager gelegt, auf seine Matte und ist einfach nicht mehr aufgestanden. Er wollte nicht mehr aufstehen, er wollte sterben, sie hatten keine Perspektive mehr. Da kamen eben dann andere Kulturen in ihr Stammesgebiet und für sie war einfach, sie dachten, sie haben keinen Lebensraum mehr und sie sahen alles zu Ende gehen. Und dann kam Frau Wiesemann als Wycliffe-Missionarin. Da kam das Evangelium. Frau Wiesemann übersetzte das Neue Testament in ihre Sprache. Sie entwickelte Lesematerial und sie bildete einheimische Lehrer aus. Und innerhalb von 20 oder höchstens 30 Jahren hat sich die Bevölkerung fast verzehnfacht. Heute sind es etwa 50.000 Kaingang-Indianer. Und sie haben wieder Lebensmut, sie sind stolz auf ihre Sprache, die jetzt auch verschriftlicht ist. Sie sind stolz auf ihre Lehrer, die sie selber schulen können. Und alles hat begonnen damit, dass jemand ihnen die Botschaft von Jesus brachte. Als Frau Wiesemann dorthin kam, gab es keinen einzigen Christen. Heute gibt es Tausende von Kaingang-Christen in Hunderten von Gemeinden. Das ist einfach super. Das ist eine moderne Senfkorn-Senfbaum-Geschichte. Und von der gibt es massenweise, kaufen Sie sich das Buch. Und wenn ich schon bei Büchern empfehlen bin, hier gleich noch ein Tipp. Das ist das zweite, was ich mitgebracht habe, wie das Christentum die Welt veränderte, von Erwin Schmidt. Das ist auch wieder so ein durch und durch positives Buch. Ich lege es nachher auch dahin. Wir kriegen als Christen heutzutage ja oft nur die Kritik um die Ohren geschlagen. Die Kreuzzüge, die Inquisition, die Hexenverbrennungen oder leider ganz modern der Missbrauch von Kindern. Alles im Namen der Kirche oder alles hinter den Mauern der Kirche. Alles verübt von frommen Leuten. Ich weiß, es gibt diese dunkle Seite der Kirchengeschichte. Aber wissen Sie, diese Dinge werden nicht von Jesus gedeckt. Die werden nicht von der Bibel gut geheißen. Man kann sich dafür nicht auf irgendeine Weisung Gottes berufen. Wenn uns solche Sachen empören, wie viel mehr wird Gott darüber empört sein? Aber nur weil es diese dunklen Seiten gibt, sollten wir die hellen nicht ausblenden. Und ich meine, die hellen sind viel zahlreicher als die dunklen. Wir vergessen das bloß oft. Oder wir trauen uns gar nicht mehr, das zu sagen und darüber nachzudenken. Und an dieser Stelle kann eben dieses Buch uns den Rücken stärken. Es zeigt, welch ungeheuer positiven Einfluss das Christentum auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausgeübt hat. Man muss nur mal die Stichworte des Inhaltsverzeichnisses sich ansehen. Es geht los, wie Jesus Christus Menschen verwandelt. Und dann, wie das menschliche Leben heilig wurde. Das Christentum und die Sexualethik, die Rolle der Frau, endlich Würde und Freiheit, Nächstenliebe und Barmherzigkeit, ihre christlichen Wurzeln, Krankenhäuser und Gesundheitsfürsorge, ihre christlichen Wurzeln, das Christentum und das Bildungswesen, die christlichen Wurzeln der Wissenschaft, die Heiligung der Arbeit und ökonomische Freiheit, Freiheit und Gerechtigkeit für alle, die Abschaffung der Sklaverei, eine Leistung des Christentums, Kunst und Architektur, der christliche Stempel, die Religion, die Musik macht. Wir singen so schöne Lieder. Im Islam singt man nicht, es ist verboten. Der Islam kennt keine Lieder, trostlose Gottesdienste. Musik ist ein genuines Kennzeichen von christlichem Gottesdienst. Und dann noch Literatur und einflussreiche Schriften des Christentums und dann schließlich Feiertage, Wörter, Begriffe, Symbole, wo Christliches mit eingeflossen ist. Also das ist einfach ein Sammelband, der zeigt, wie stark das Christentum unsere Welt beeinflusst hat. Und man kann mit manchen Punkten sie so oder anders sehen, das ist ja klar, man ist bei einem Buch nie mit allem einverstanden. Das einzige Buch, wo ich mit allem einverstanden bin, das ist die Bibel. Und deswegen muss man alle anderen Bücher ein bisschen sorgfältig lesen, aber eben, man kann viel draus holen. Auf jeden Fall, dieses Buch ist höchst spannend, genau wie das über die Mission, ist ein richtiger Augenöffner und ein echter Mutmacher. Und wenn wir schon bei den Büchern sind, eine solche Senfkorn-Senfbaum-Geschichte ist natürlich auch die Geschichte des Neuen Testaments selber. Also unseres Buches schlechthin. Da verfassten ein Fischer, ein Zollbeamter und noch so ein paar Leute, die eigentlich keine Ahnung vom Schreiben haben, eine Art Biografie über einen Mann, der ihnen zwar großen Eindruck gemacht hat, aber ansonsten völlig unbekannt war. Damals schrieben Dutzende von Leuten Hunderte von Biografien über viel wichtigere Personen. Da schreibt ein Missionar hin und wieder einen Brief an eine junge christliche Gemeinde. Aber damals wurden Tausende und Abertausende Briefe geschrieben von Leuten, die viel wichtiger waren als Paulus oder Petrus oder Johannes. Der Kaiser korrespondierte mit seinen Statthaltern über hohe Politik. Geschäftsherren korrespondierten miteinander wegen lukrativer Geschäfte, Gelehrte und Philosophen ließen ihre tiefsinnigen Gedanken in allerbestem Griechisch darlegen. Was ist aus dem allem geworden? Wer weiß noch was davon? Ab und zu wird in einem Fachbuch für Altertumswissenschaft irgend so ein Brief abgedruckt. Aber das war's dann auch. Das interessiert dann auch nur die Fachleute. Und die Bibel? Die ist zum Millionen-Bestseller geworden, zur unangefochtenen Nummer 1 der ewigen Bestseller-Bücher-Hitliste. Ist das meistübersetzte Buch und hoffentlich auch das meistgelesene Buch. Solch eine ungeheure Verbreitung haben die Worte gefunden, die dieser Mann aus Nazareth damals in Galiläa und in Judäa gesprochen hat. Das ist auch eine Senfkorn-Senfbaum-Geschichte. Und das ist eine Geschichte auch gegen größten Widerstand. Jede Epoche hat Versuche unternommen, höchste Anstrengungen unternommen, um die Bibel komplett aus dem Verkehr zu ziehen. Und wir haben sie immer noch. Kennen Sie übrigens die Senfkornbibel? Sagt Ihnen das was? Das gab es früher mal. Die Senfkornbibel, das war so eine Miniaturausgabe, die konnte man in die Hosentasche stecken und mitnehmen und für Gesprächszwecke dann gerade so zücken. Das war die Senfkornbibel. Die hieß natürlich so, weil sie einfach so winzig war. Nicht gerade wie ein Senfkorn, aber doch. Und das lehnt natürlich an dieses Gleichnis sich an vom Senfkorn. Und ich dachte, ich finde das einen schönen Namen für diese kleine Bibel, denn die ist nicht nur klein wie ein Senfkorn, die ist auch explosiv wie ein Senfkorn. Da ist auch eine Power drin, die man ihr gar nicht ansieht, nicht? In diesem Buch. Das ist also im doppelten Sinn Senfkornbibel. So, das ist die Erfolgsgeschichte des Senfkorns. Ich habe ein bisschen das so dargestellt. Aus einem Senfkorn wird ein Senfbaum. Und ich glaube, Jesus wollte seinen Jüngern Mut machen. Ihr starrt auf diese bescheidenen Anfänge, auf unsere kleine Zahl, auf die Verachtung, die uns entgegenschlägt. Lasst euch doch deswegen nicht kopfscheu machen. Denkt doch an das Senfkorn. Aus etwas Mini-Kleinem kann was Maxi-Großes werden. Und denkt an den Sauerteig, das hängt ja gerade noch an. Die Teigschüssel kann noch so groß sein. Wenn diese kleine Handvoll Sauerteig erstmal drunter gemischt ist, dann wird alles davon erfasst und alles davon durchdrungen. Das sieht man vielleicht nicht sofort. Das Senfkorn verschwindet erstmal in der Erde, der Sauerteig verschwindet erstmal im großen Teigklumpen, aber irgendwann geht die Saat auf und irgendwann ist der ganze Teig durchsäuert. Einmal kamen die Jünger mit einer Bitte zu Jesus: Gib uns doch mehr Glauben. Und was sagt Jesus? Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Das steht in Lukas 17, 5 und 6. Mit anderen Worten, ihr braucht keinen riesengroßen Glauben. Es reicht völlig, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, so klein wie ein Senfkorn. Er muss nur echt sein. Er muss aufrichtig sein. Es muss echter Same sein. Euer Glaube muss sich auf den einen großen Gott verlassen. Er muss in einer tiefen, in einer lebendigen Beziehung zu Gott gegründet sein. Er muss in ständiger Verbindung mit Gott stehen, durchs Gebet. Wenn ihr so einen Glauben habt, solch ein Vertrauen auf Gott, dann ist euer Glaube wie ein Senfkorn. Dann wird Großes draus entstehen. Dann könnt ihr Berge versetzen. Dann werdet ihr Schwierigkeiten überwinden. Dann werdet ihr erleben, wie Gott Großes mit euch und durch euch tut. Als ich noch jung und fit war, da haben wir in unseren Jugendgruppen oft ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch irgendwo singt. Auf mich hat es immer einen großen Eindruck gemacht. Und diese Strophe lese ich Ihnen zum Abschluss noch vor. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Kennt das jemand? Ja, die ältere Generation wahrscheinlich noch. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Diese Strophe enthält eine Aufforderung und eine Ermutigung. Und damit möchte ich schließen. Ich lese sie noch einmal vor und dann bete ich noch mit uns. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Lieber Herr Jesus, wir sind sehr froh, dass du diese Gleichnisse erzählt hast, weil sie uns helfen, die Anfänge zu verstehen, weil sie den Jüngern damals geholfen haben, bei dir zu bleiben, nicht einfach wieder dir den Rücken zu kehren, bloß weil du sozusagen ein Einzelkämpfer gewesen bist und noch aus einer verachteten Ecke gekommen bist. Sie haben begriffen, dass es klein anfängt und dass du ihnen mit diesem Bild vom Senfkorn Mut machst und dass dein Reich wachsen wird und dass sie das auch miterleben werden. Ja, und wenn wir dann die ganzen Berichte lesen aus der Apostelgeschichte und auch aus der späteren Zeit der Kirchengeschichte, dann können wir nur staunen, wie vieles von dieser Verheißung sich bereits realisiert hat, wie groß der Baum bereits geworden ist. Und wir warten miteinander auch auf den Tag, wo dann wirklich nur noch du der eine einzige und der eine gute König bist, der Frieden und Gerechtigkeit in aller Welt herrschen lässt. Herr, und ich bitte dich auch, dass wir doch ganz persönlich immer wieder solche guten Erfahrungen machen, dass es bei uns vom Senfkorn zum Senfbaum geht, dass wir diese Geschichte immer wieder selber erleben und auch in unserer Umgebung erleben und dass wir auch wirklich uns so eng an dich halten, dass du aus unserem Leben etwas Großes machen kannst. Amen.